Ich habe wirklich einfach auch keine Luft mehr zum Atmen bekommen. Also es war so schlimm. Ich habe, glaube ich, keine Minute nicht geweint irgendwie. Ich habe mich einfach wirklich nicht lebensfähig gefühlt, als wäre ein Stück von mir rausgerissen worden.
Herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl, Psychotherapeutin und offensichtlich Podcasterin. Und heute ist die Toni bei mir und sie hat mir vor 3 Monaten geschrieben, dass sie ganz furchtbaren Liebeskummer hat. Sie war regelrecht so richtig abgestürzt. Das ist heute schon ein bisschen besser, aber sie sagt, ich habe so viele Baustellen und Probleme und irgendwie hätte ich gern mal ein bisschen mehr den Durchblick oder ein bisschen Struktur und Ordnung, damit ich überhaupt mal weiß, wo ich anfangen soll. Und deswegen wollen wir heute gemeinsam gucken, was der Liebeskummer mit ihr gemacht hat, warum es so derartig schlimm war und wie wir vielleicht den roten Faden bekommen für sie, an dem sie dann konzentriert arbeiten kann. Hallo Toni,
hallo,
schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, welches Problem hast du mitgebracht?
Viele. Nein. Es ist schwierig für mich tatsächlich irgendwie da so einen Hauptfokus zu finden. Ich hoffe, du bringst ein bisschen Struktur vielleicht gleich rein. Ich hatte dir in einem sehr verzweifelten Moment geschrieben, als ich mich frisch getrennt habe von meinem Ex-Freund, was mich ja in so ein richtiges Loch hat bringen lassen, wo ich selber auch irgendwie erschrocken über mich selber war, weil ich dachte, ich bin schon wesentlich weiter. Ich habe so viel irgendwie an mir gearbeitet die letzten Jahre und dachte, ich bin da eigentlich irgendwie sehr stabil. Aber hat sich herausgestellt, war dann doch nicht so. Ich bin in eine totale emotionale Abhängigkeit geraten und diese Trennung hat mir irgendwie den Boden unter den Füßen weggerissen, dass ich irgendwie auch echt so das Gefühl hatte, ich bin nicht lebensfähig ohne ihn, auch wenn es auch eine sehr kurze Beziehung nur war, was mich halt noch mehr erschrecken hat lassen. Ja, jetzt sind 2,5 Monate vergangen und bin auch, also es ist wesentlich besser. Mir ist sehr, sehr viel bewusst geworden und ich habe auch sehr viel reflektiert, auch über mich und über ihn und auch gemerkt, okay, es ist, hat sehr wahrscheinlich nichts mit ihm zu tun, weil ja er auch gar nicht zu mir gepasst hat oder wir da einfach auf ganz anderen Ebenen waren. Er ist halt auch 8 Jahre jünger und ist da auch wesentlich unerfahrener und wir sind halt einfach in unterschiedlichen Lebensabschnitten. Aber ja, hab da irgendwie für mich jetzt wieder, also ich weiß nicht, ob ich jemals so einen Schmerz hatte nach einer Trennung, weil wenn dann, also ich hatte nicht viele Beziehungen, aber wenn dann habe ich mich ja da, wenn dann vorher irgendwie den Schlussstrich gezogen habe, damit es gar nicht erst so weit kommen musste.
Sag mal, du sagst, du bist in ein Loch gefallen, aber du warst ja diejenige, die sich getrennt hat. Wie?
Ja und nein. Also irgendwie war es einvernehmlich. Ich habe es schon initiiert, die Trennung, aber ich hatte instinktiv irgendwie noch die Hoffnung, dass er bleibt oder dass er irgendwie darum kämpft oder ja, wollte ihn eigentlich gar nicht verlieren, aber habe es insofern initiiert, weil ich halt wusste, okay, der Leidensdruck ist jetzt inzwischen so hoch und wir können so nicht mehr weitermachen. Und ja, dann war er von heute auf morgen weg und ich war so hilflos wie so ein kleines Kind halt.
Hilflos oder einsam? Was war denn so das Hauptgefühl? Also was ist da passiert?
Ich habe wirklich einfach auch keine Luft mehr zum Atmen bekommen. Also es war so schlimm. Ich habe, glaube ich, keine Minute nicht geweint irgendwie. Ich habe mich einfach wirklich nicht lebensfähig gefühlt, als wäre ein Stück von mir rausgerissen worden.
Okay. Das weist ja so ein bisschen darauf hin, dass das vielleicht so ein altes Trauma berührt hat, weil so eine tiefe Hilflosigkeit, das hat ja sowas Kindliches fast, nicht? Also, dass man ohne eine Hauptbezugsperson nicht überleben kann, was man ja tatsächlich als Kind nicht kann. Ich sag mal, jetzt so eine Trauer, so eine Einsamkeit, das ist ja nachvollziehbar nach einer Trennung, aber so eine Hilflosigkeit, die du beschreibst, da stellt sich mir die Frage, gibt es da irgendeinen Anschluss an die Kindheit? Also gibt es da irgendeinen Zusammenhang?
Ja, absolut. Also ich habe es eigentlich auch schon während der Beziehung gemerkt, dass er ganz viel in mir triggert und mein Nervensystem hat eigentlich die ganze Zeit über Alarm geschlagen. Ich habe es nur ignoriert. Ich habe es zwar wahrgenommen oder gesehen, aber ich habe es ignoriert oder konnte es vielleicht auch nicht so richtig einkategorisieren, beziehungsweise habe es ihm eigentlich schon von vornherein auch gesagt, hey, ich habe Unsicherheiten und ich brauche dann in manchen Momenten einfach, weiß ich nicht, deine Zuneigung, deine eine Umarmung oder sonstiges. Und ja, also es ist so dieses typische Nähe-Distanz-Ding, was mich halt extrem getriggert hat. Das heißt, er hat mir anfangs ganz, ganz viel Aufmerksamkeit gegeben, hat mich sogar irgendwie angehimmelt ein Stück weit, glaube ich. Und ich habe mich ganz am Anfang vielleicht auch noch so ein bisschen überlegener gefühlt, also ohne das jetzt irgendwie arrogant zu meinen, aber ja, er hat sich halt voll viel Mühe gegeben, um ja, mich zu bekommen, sag ich mal.
Du warst eigentlich die Unabhängigere am Anfang.
Genau, ja. Und dann hat es halt irgendwann so einen Turn genommen. Mhm. In dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt irgendwie offiziell, hat er ja ganz viele Seiten gehabt, wo er dann einfach so seine Schutzmauern wieder hochgefahren hat und von jetzt auf gleich irgendwie gar nicht mehr nahbar war. Und
also nachdem die Eroberung seinerseits sozusagen abgeschlossen war.
Genau.
Was die Toni hier erlebt hat, ist mal wieder der Klassiker an Bindungsangst. Und zwar bricht die Bindungsangst ja immer dann aus, wenn die Beziehung verbindlicher wird oder eben auch wirklich verbindlich wird. Und was die Toni hier beschreibt, ist so ganz typisch. Der Partner hat sich wahnsinnig bemüht um sie und hat ihr im Grunde genommen den roten Teppich ausgerollt. Und sie war am Anfang sogar in der etwas überlegenen Position. Aber just in dem Moment, wo sie sich wirklich eingelassen hat und gesagt hat, so, jetzt bin ich hier und jetzt haben wir eine Beziehung, geht er in den systematischen Rückzug. Und das ist eben auch genau das, was es so wahnsinnig schmerzhaft macht, weil am Anfang ja alles so schön war und so toll und er doch der ganz Verliebte war. Und umso mehr ist man dann natürlich auch völlig ratlos und verzweifelt, was denn jetzt auf einmal passiert ist. Aber das ist eben typisch, dass die Bindungsangst immer dann zuschlägt, wenn die Beziehung wirklich verbindlich wird. Weil dann erst bei den Betroffenen so diese Druckgefühle wieder aufkommen. Am Anfang, wenn der andere noch nicht wirklich an der Angel ist, nicht wirklich gesichert ist, ist ja noch kein Druck da. Da sind noch nicht so viele Erwartungen. Aber in dem Moment, wo der andere ja sagt, dann kommt plötzlich dieses Gefühl, boah, jetzt muss ich ja halten, was ich versprochen habe. Und dann schlägt das Autonomiesystem zu. Und plötzlich will man wieder seine Freiheit haben, weil die Bindung ist gesichert. Das heißt, das Bindungssystem ist beruhigt, ich habe es geschafft, ich habe den anderen sicher an der Angel. Und jetzt kommt dieser Druck, oh, jetzt muss ich Erwartungen erfüllen, jetzt verliere ich meine Freiheit und so weiter. Und das passiert eigentlich immer genau in dem Moment. Und dann wird der andere unzuverlässig, verschließt sich mehr, es gibt keinen oder nicht mehr viel Sex, ja, alle möglichen Rückzugssymptome. Und das führt beim Gegenüber in der Regel dazu, und bei Toni ist es genau so, dass sie umso verzweifelter um die Kontrolle kämpfen, den Partner wieder sicher an sich zu binden und wieder die Phase herzustellen, wo es so schön war am Anfang. Aber das gelingt nicht. Das kann gar nicht gelingen, solange der andere nicht wirklich ernsthaft an seinem Problem arbeitet.
Und das ist auch irgendwie, also so ein Muster, was sich bei mir immer wiederkehrt, ist, dass mich Männer faszinieren oder ich halt irgendwie, ja, was heißt drauf reinfalle oder halt mich denen hingebe, die zum einen halt mir natürlich irgendwie Aufmerksamkeit geben, aber zum anderen halt auch ihre eigene Verletzlichkeit mit sich bringen und sich mir zeigen und sich mir öffnen. Und er hat selber auch sein Päckchen, was er mitgebracht hat. Seine Mutter ist vor 3 Jahren gestorben und hat dann halt, ja, so, ne, mich schon relativ früh, nach 4 Wochen, glaube ich, schon so seiner Familie vorgestellt, ist mit mir zum Grab gegangen und hat sehr viel geweint und irgendwie so Sachen gesagt, wie er glaubt, dass seine Mutter damit was zu tun hat, dass wir uns jetzt getroffen haben. Und das sind halt alles so, ja, so, da hatte er mich halt einfach. Und ich habe mich total verbunden gefühlt mit ihm. Und ja, je mehr ich ihn, glaube ich, halt irgendwie in ihn hineingeschaut habe, oder halt da auch was von ihm vielleicht zurückbrauchte, desto mehr hat er sich halt distanziert. Und ich war in der Abhängigkeit gefangen auf einmal.
Mhm. Was meinst du mit Abhängigkeit jetzt?
Auf jeden Fall, dass ich mich selber total verloren habe. Also ich war vorher in meinen kompletten Routinen, sei es ne, Arbeit, Sport. Ich mache hobbymäßig Theater und habe das irgendwie schon dann immer peu à peu sausen lassen. Ich habe irgendwann gar keinen Sport mehr gemacht. Ich habe Theater sausen lassen und hatte halt irgendwie nur noch den Fokus auf ihn. Auch initiiert anfangs von ihm, weil er mich halt irgendwie immer sehen wollte. Und wir waren halt voll in diesen ganzen ja, Adrenalin-Hormon-Cocktail-Rausch. Und alles war so super Honeymoon-Phase und sehr intensiv. Und die ganze Prio lag halt irgendwie nur auf ihn. Und ja, er hat aber halt so seine Hobbys weitergeführt und hat immer mehr Grenzen auch gezogen, was auch gut für ihn war, aber für mich war irgendwann so das schon so schnell so vorbei, dass ich da halt keinen Weg mehr zurück für mich gefunden habe in meine Routinen, sondern halt irgendwie ja immer auf eine Nachricht von ihm gewartet habe oder mich gefragt habe, wann wir uns wieder sehen. Und es war irgendwie, ich habe meinen ganzen Alltag einfach so nach ihm ausgerichtet.
Ja. Du hast ja extrem die Kontrolle verloren, dadurch, dass er sich immer mehr entzogen hat.
Ja.
Das heißt, du hattest überhaupt keinen sicheren Boden mehr unter den Füßen. Und dann hast du das gemacht, was viele tun in deiner Situation, was ja eigentlich das Falsche ist, dass du versucht hast, immer mehr Kontrolle über ihn wiederzugewinnen.
Ja.
Anstatt zu sagen, ich versuche lieber die Kontrolle über mein eigenes Leben wiederzugewinnen. Jetzt hast du aber erzählt, das ist jetzt schon ein bisschen her, du hast dich auch schon weitgehend wieder stabilisiert und abgefangen. Welche Fragestellungen hast du konkret an mich?
Ich wünsche mir, ich glaube, seitdem ich ein kleines Kind bin, nichts Sehnlicheres als eine stabile und gesunde Beziehung oder Partnerschaft. Und irgendwie habe ich Muster, aus denen ich noch nicht so richtig rausbrechen kann, wo ich eigentlich schon sehr viel gelernt habe. Also was Grenzen setzen zum Beispiel angeht, das war früher für mich sehr schwer. Ich habe viele Dinge mit mir machen lassen oder über mich ergehen lassen, wo ich einfach mich nicht getraut habe, Nein zu sagen oder so. Das habe ich wirklich schon gelernt. Aber wie jetzt zum Beispiel ne, dieses Thema, warum kann ich mich nur so intensiv auf jemanden einlassen, wenn es halt auch wirklich so diese Tiefgründigkeit, diesen Schmerz, diese Verletzlichkeit irgendwie hat. Also das ist bei mir anscheinend irgendwie so, weiß ich nicht, der Trigger, wo ich halt wirklich mich dann auch hingeben kann, ein Mann. Weil wenn ja da irgendwie mehr Oberflächlichkeit zum Beispiel ist oder Langeweile oder so, dann da kommt der Ick-Effekt bei mir.
Das finde ich ganz, ganz spannend, was du da gerade sagst. Ich muss es jetzt irgendwie mal erzählen, weil ich höre gerade, ich lese immer sowohl einen Roman und einen anderen habe ich dann immer als Hörbuch und ich höre gerade einen, wie ist das, Beach Play heißt der, ich höre den auf Englisch. Und da geht es um zwei Schriftsteller und anyway, wie auch immer die Geschichte ist, auf jeden Fall ist das so eine bisschen komplizierte Love Story. Und der Typ, und mich nervt das so ein bisschen und ich überlege sogar deswegen diesen Roman abzubrechen, weil der ist sehr verletzbar letztlich. Man merkt, er hat so viel Schlimmes mitgemacht, ist gleichzeitig aber auch ungeheuer sexy. Und so, und das ist ja so eine Mischung, die Frauen anscheinend irgendwie in den Wahnsinn treibt. Und wenn ich mich an jüngere Jahre erinnere, kann ich da sogar durchaus mitschwingen. Das war auch eine Mischung, die ich auch selbst früher sehr anziehend immer fand. Ich frage mich, was ist es und was ist dieser neurotische Scheiß, der die Männer dann irgendwie so anziehend macht? Also ich habe längst gelernt, ich verwechsel neurotisch nicht mehr mit interessant. Mhm. Denn das ist ja genau das, was du auch sagst. Ja. Die anderen findest du langweilig. Im Grunde genommen die, die viel reifer sind. Weil, das nervt mich auch in diesem Roman so, er zeigt ja eigentlich auch in vielen Stellen völlig unreifes Verhalten, wo man sagen würde, nee, also red jetzt einfach drüber, ne? Oder also,
ja.
Und auch dein Typ hat ja, im Grunde genommen ist es ein unreifes Verhalten. Denn wenn jemand mit seinen eigenen Verletzungen nicht klarkommt, dann hat er da eine Wunde und ist da noch nicht so richtig sortiert und lässt sich auch dann viel von alten Emotionen steuern, alten im Sinne, die kommen dann aus irgendeiner alten Prägung. Also wo liegt der Thrill für so viele Frauen, genau das so attraktiv zu finden? Ich habe eine Vermutung, aber ich möchte mal hören, was du so glaubst. Was findest du daran so anziehend, an den, ich sag's jetzt mal so, kaputten Typen?
Ja, ich habe mich das tatsächlich auch gefragt. Bei ihm war es jetzt zum Beispiel so, dass ich ihn auch stark bemuttert habe irgendwie. Oder das Gefühl hatte, dass er einfach irgendwie auch ein bisschen Mutterersatz gesucht hat. Und ich glaube, dass es vielleicht bei uns Frauen irgendwie so ein bisschen auch mit in der Natur vielleicht mitschwingt, so diese Mutterrolle oder das Fürsorgliche und ich kümmere mich um dich oder so. Vielleicht das so ein Stück weit. Ich glaube, das ist bei mir aber auch nochmal ganz anders geprägt, so dieses Verhalten, dass ich halt mir, glaube ich, auch irgendwie immer Männer suche, die ich das Gefühl habe, wo ich die retten muss, so. Ja, und ich kann halt irgendwie nicht mit, wie gesagt, mit so Oberflächlichkeit umgehen, oder?
Moment mal, das finde ich schon einen ganz großen Denkfehler, den du da machst. Warum ist psychisch stabil gleich oberflächlich? Warum ist dieses Verletzte, Verwundete und darüber reden gleich Tiefgang?
Stimme ich dir zu, berechtigte Frage. Ich glaube aber, dass ich vielleicht noch nicht so wirklich stabile Männer kennengelernt habe.
Ja, weil sie dich ja nicht interessieren vom Beuteschema her.
Ja, oder halt auch viele, tatsächlich glaube einfach auch, dass viele Männer eine Maske tragen und wir Frauen da einfach einen viel besseren Zugang zu haben zu unseren Emotionen und Gefühlen. Und ich erkenne irgendwie, ich würde schon sagen, dass ich eine gute Menschenkenntnis habe und ich erkenne, wenn jemand authentisch ist oder nicht oder halt irgendwie dieses toxisch-positive irgendwie, ja, oder halt alles so beiseite schert. Also ich texte jetzt zum Beispiel auch mit einem anderen Mann, da ist jetzt irgendwie, es läuft jetzt nichts oder so, aber...
Es ist interessant, welche Kategorien du aufmachst. Entweder diese verletzlichen Typen, die aber eben auch echte Probleme mit sich bringen, Bindung, Angst und. Also im Grunde genommen nicht wirklich beziehungsfähig sind. Und dem gegenüber setzt du toxisch positiv. Also sowas wie ein normaler Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht und sowohl sein Leben als auch seine Beziehung geregelt bekommt. Das ist so etwas, was du anscheinend gar nicht auf dem Display hast.
Hätte ich gerne, aber habe ich vielleicht einfach, ich glaube vielleicht auch ein bisschen an das Gesetz der Anziehungskraft. Wahrscheinlich ziehe ich einfach genau diese Männer in mein Radar. Und das sind halt genau diese
Umgekehrt. Du hast es ja im Grunde sehr, sehr klar formuliert. Du fühlst dich von denen angezogen.
Mhm.
Ja? Du fühlst dich von denen angezogen. Und du hast ihm gesagt, da ist vielleicht sowas Mütterliches, also dass du dann so in der versorgenden Rolle bist. Das war es jetzt bei mir früher nicht. Es ist jetzt lange her. Ich glaube aber, es kommt oft noch ein ganz anderes Element dazu, dass dieses Sprechen über alte Verletzungen, dieses Verletzte, ja, dieses Lonely Cowboy-Ding, ne? So einerseits so autonom und auf der anderen Seite gibt es da noch so eine ganz andere Seite. Irgendwie sowas wie eine ungeheure Nähe, die sich natürlich später dann als Pseudonähe herausstellt, aber erstmal sowas, so eine Nähe suggeriert, also sowas ganz Exklusives.
Mhm.
Na, nur ich bin diejenige, ich bin die Prinzessin.
Exakt, ja.
Die den Zugang zu diesem Lonely Cowboy hat. Mhm. Ich bin die Prinzessin, die ihn ja auch dann irgendwo erlösen kann, klar.
Mhm.
Ja, also so ein bisschen das Umgekehrte wie im Märchen, nicht der Prinz auf dem weißen Pferd, der sich zu Dornröschen durchkämpft durch all ihre Dornen, ne, und sie wach küsst, sondern die Prinzessin auf dem weißen Pferd, die sich durch das Dornengestrüpp, ja, also von diesem schwierigen Menschen sein Dornengestrüpp eben als Symbol für diese Verletzungen und dadurch auch die enorm schwere Zugänglichkeit durchkämpft und ihn wach küsst. And they lived happily ever after, ja. Also dann mit diesem Happy End, dass es dann eben auch was ganz besonders Exklusives hat.
Ja, also es resoniert total mit mir, nur dass es bei mir dieses Happily Ever After dann insofern nicht gibt, weil ich dann durch dieses Dorngestrüpp total verletzt und keine Ahnung, voller Blutwunden und weiß ich nicht was bin und küsse ihn wach und er geht seinen Weg weiter und ich liege da mit meinem Schmerz und würde für ihn vielleicht auch kurz getragen werden wollen. Und
das ist es nämlich. Das ist ja genau der Unterschied zum Märchen, das in der Regel mit dem Happy End endet. Mhm. Im wirklichen Leben enden diese Geschichten eigentlich nie mit dem Happy End. Weil das eben Menschen sind, die im Grunde genommen in dieser Phase ihres Lebens und wenn sie sich nicht weiterentwickeln und wenn sie nicht an sich arbeiten, gar nicht beziehungsfähig sind.
Ja.
Das heißt, der Lonely Cowboy wird total romantisiert.
Mhm. Und das ist irgendwie so ein bisschen das Abstruse bei mir, dass ich eigentlich dachte, von diesem Typen schon längst abgewichen zu sein. Jetzt zum Beispiel mein letzter Partner, der sehr auch ein schüchterner Junge einfach auch war und sehr unbeholfen in gewissen Dingen und so, wo ich vorher wirklich schon mehr auf diese offensichtlich schönen Macho, keine Ahnung was, Männer stand, also die da halt wirklich präsenter irgendwie waren, dass ich irgendwie echt dachte, ich bin da irgendwie schon drüber hinweg oder schaue anders hin, aber irgendwie doch nicht. Also irgendwie komme ich dann immer wieder doch zu diesem selben Punkt, nur mit halt anderen Männern. Und wenn ich halt jetzt wirklich jemanden Stabiles kennenlernen würde, ist vermutlich, glaube ich, bei mir dieser Glaubenssatz, dass ich nicht gut genug bin dafür.
Okay, jetzt kommen wir ja der Sache näher. Weil so, wir haben jetzt erstmal so beleuchtet, was macht diese Männer irgendwie für viele Frauen attraktiv? Also diese Mischung aus Autonomie und Verletzlichkeit, weil die Typen strahlen ja auch gleichzeitig was sehr Autonomes aus. Mhm. Ne? Und auf der anderen Seite ahnt man oder man weiß es, da gibt es auch diese ganz verletzte Seite, die ja wirklich auf viele einen ganz großen Sog ausübt. Und ganz viele Frauen können sich ja mit dir identifizieren. Wie oft habe ich schon den Spruch gehört, die ganz normalen Typen finde ich langweilig. Ja. Wo ich denke oder sage auch, ey, die normalen Typen sind oft sehr viel spannender. Und was heißt überhaupt normal? Das sind, mhm, eben, das sind doch eigentlich viel männlichere Typen, die ihr Leben geregelt bekommen. So, jetzt sagst du aber, so ein Typ, ich sag's jetzt mal mit anderen Worten, da würde ich mich austauschbar finden. Na, du hast gesagt, mein Glaubenssatz schlägt zu, ich genüge nicht. Mhm. Und ich vermute, dass du und auch viele andere Frauen sich bei diesem anderen Männertyp insofern austauschbar finden würden, weil sie so im tiefsten Inneren das Gefühl haben, der braucht mich jetzt nicht für seine Erlösung. Wenn es mit mir nicht klappt, dann klappt es eben bei einer anderen. Während dieses Verletzliche und ich bin die Prinzessin an deiner Seite, die dich wach küsst, eine unglaubliche Exklusivität ausstrahlt. Mhm. Und da, denke ich, verbindet sich das ja auch in dir wahrscheinlich mit einer ganz großen Sehnsucht genau danach, mhm, beziehungsweise auch mit deinem Glaubenssatz, dass du nicht genügst. Und wenn du jetzt aber die Prinzessin auf dem weiten Pferd bist, dann bist du ja im Grunde genommen auch unersetzbar auf eine, mhm, ganz bestimmte Art und Weise, weil du halt die Einzige bist, die den Schlüssel zu seinem Herzen gefunden hat. So, aber welche unerlöste Sehnsucht ist denn in dir? Und das muss jetzt was mit der Kindheit, wir sind bisher noch nicht wirklich auf die Kindheit gekommen, aber du hast ja schon eingeräumt, da gibt es rote Fäden. Was ist denn bei dir der rote Faden, wo dir vielleicht als Kind diese Exklusivität gefehlt hat oder diese enge Bindung?
Ja, da müsste ich ein bisschen ausholen. Also mein Vater hat uns schon sehr früh verlassen, da war ich 2 Jahre alt, für eine andere Familie. Und
da warst du also schon, ich sag's jetzt mal in aller Brutalität, wie Kinder es wahrnehmen, ausgetauscht.
Ja, genau. Ich war wirklich ausgetauscht. Also ich war eigentlich nicht mehr da für ihn. Ich habe davor aber, ich glaube, 9 Monate nur auf seinem Bauch geschlafen, weil ich davor an einem Gerät hing, was immer gepiepst hat, wenn ich nicht geatmet habe, weil meine Eltern vorher ein Kind verloren haben. Also es war schon auf der Welt, aber es ist mit 7 Monaten gestorben. Und ja, ich glaube, das im Dezember ist es gestorben, November nächsten Jahres bin ich auf die Welt gekommen. Das heißt, eine wirkliche Trauerphase gab es nicht. Und ich bin irgendwie so als Trostpflaster oder als Schnuller, hat meine Stiefschwester mal gesagt, für meine Mutter auch auf die Welt gekommen, um sie quasi von diesem Schmerz zu erlösen oder zu
den Schmerz zu lindern.
Zu lindern, genau. Aber so wirklich verarbeitet wurde es halt einfach nicht. Und ich habe halt von vornherein diese große Verantwortung gehabt, meine Mutter wieder glücklich zu machen. Habe dann monatelang auf dem Bauch meines Vaters geschlafen und der wurde mir von heute auf morgen weggerissen. Ja, und da ist, glaube ich, einfach schon ein großer Knacks entstanden. Damit einhergehend halt, dass meine Gefühle eigentlich nicht so wirklich Wert hatten, auch in der Kindheit. Also ich bin größtenteils bei meinen Großeltern aufgewachsen, weil meine Mutter halt selbstständig ist und ja, die Familie irgendwie alleinerziehend versorgen musste. Und meine Großeltern sind halt noch so alte Schule gewesen. Das heißt, Emotionen sollen leise passieren und Weinen oder Wut oder sowas gab es halt alles nicht. Und habe mich dementsprechend viel anpassen müssen. Und auch wenn meine Mutter irgendwie dann abends nach Hause kam oder so, dann musste ich immer, ja, abtasten, wie ist sie jetzt drauf, ist sie jetzt empfänglich für Liebe oder nicht oder will sie ihre Ruhe, meistens brauchte sie ihre Ruhe und ja, hat dementsprechend sehr viel gelernt, mich irgendwie anzupassen und Emotionen zu unterdrücken und glaube, ich habe schon im Kindergarten immer mir vorgestellt nach diesem Ritter, der mich irgendwie retten kommt. Ich erinnere mich tatsächlich ganz früh noch daran, dass ich immer von irgendwelchen Jungs oder so in der Schule oder so geschwärmt habe und mir dann so einfach ganz viel geträumt habe, wie ja, wir uns jetzt verlieben und für immer und ewig glücklich zusammen sind.
Ja, da war ja ein großes Defizit an Nähe. Ne? Also vor allen Dingen erstmal so ein Bindungstrauma mit deinem Vater. Also da warst du ja total geborgen, so immer auf Papas Bauch. Und dann wurde das weggerissen und dann die Großeltern, die nicht wirklich feinfühlig waren, die sich gar nicht so in Wärme mit dir verbinden konnten. Die Mama, die einfach viel gestresst war und nicht da war. Da muss ja schon auch so ein Gefühl der Einsamkeit sich etabliert haben in dir, oder?
Ja, absolut. Und gleichzeitig war ich aber halt auch konstant ja, so das Trostpflaster, sowohl für meinen Großvater als auch für meine Mutter, war ich einfach der Kummerkasten irgendwie und habe da schon sehr früh gelernt zu trösten und deswegen meinte ich halt diese Retterrolle irgendwie auch.
Ja, ja.
Damit einhergehend waren halt auch viele Schuldgefühle immer mitgewachsen. Das heißt, ich habe mich immer verantwortlich gefühlt irgendwie, auch ne, wenn es meiner Mutter dann schlecht ging oder so. Sie hat dann auch Krebs bekommen und ich habe mich dafür verantwortlich gefühlt und mir Schuldgefühle gemacht.
Wieso warst du verantwortlich für den Krebs?
Weil sie mir meine Privatuni damals finanziert hat und sie einfach total überarbeitet war, ihr Leben lang für uns Kinder und ich mir dann halt die Schuld gegeben habe, dass sie so sehr gestresst war, dass dieser Krebs ausgebrochen ist, wegen ja dafür, dass sie uns halt finanziert und so das Leben halt irgendwie entsprechend ermöglicht.
Gleichzeitig gibt es ja keinen Zusammenhang, nur mal als Fußnote, ne? Was die Toni hier erzählt, das erlebt man ja sehr, sehr, sehr häufig im Zusammenhang mit Krebserkrankungen, dass die Betroffenen selbst oder Angehörige nach den psychischen Ursachen suchen. Und viele finden dann natürlich auch welche, sagen, ja, ich war so gestresst oder das ist bestimmt, weil ich meine Mutter verloren habe, oder dass sie versuchen, einen lebensgeschichtlichen Zusammenhang herzustellen, warum diese Erkrankung aufgetaucht ist. Also sowas wie einen psychischen Auslösefaktor für die Krebserkrankung. Tatsächlich ist es aber so, dass es dafür bisher überhaupt keine Belege gibt. Und das ist wirklich viel beforscht worden, vor allen Dingen auch mit prospektiven Studien. Prospektive Studien sind die, die wirklich über eine lange Zeit angelegt sind und wo man Menschen begleitet durch ihr Leben und schaut, ob die irgendwann Krebs entwickeln. Und da erinnere ich mich zum Beispiel an eine Studie, da wurden Mütter, die wirklich traumatisiert waren durch Flucht und Vertreibung in Kriegsgebieten, die ihre Kinder verloren hatten durch den Krieg und, begleitet. Und die hatten keinerlei signifikant höheres Krebsrisiko als Mütter, die jetzt in normalen Bedingungen gelebt haben. Also man hat bislang keinen Zusammenhang zwischen Psyche und Krebs gefunden. Das wird immer wieder behauptet, auch gerne natürlich tatsächlich viele in spirituellen Kreisen, aber auch sonst. Aber ich muss es in aller Klarheit sagen, nach dem heutigen Stand der Wissenschaft ist das Küchenpsychologie. Es steckt dahinter natürlich auch ein Bedürfnis, das ich sehr gut verstehen kann, nämlich das Bedürfnis nach Kontrolle. Denn wenn ich diese Erklärung habe, dann gibt mir das wieder ein Stück Kontrolle über die Erkrankung zurück. In dem Sinne, dass ich überhaupt eine Erklärung habe, aber auch in dem Sinne, dass ich dann ja einen Hebel habe, wo ich ansetzen kann in der Zukunft, wie ich diesen Stress eben runterfahren kann und mich damit auch wieder, was die Heilung betrifft oder das Nicht-Wiederauftreten der Erkrankung, ein bisschen mehr auf der sicheren Seite wähne. Ich meine, natürlich ist das gut, sowieso den Stress rauszunehmen aus seinem Leben. Insofern wäre das so oder so positiv für die Betroffenen. Aber es gibt diesen ursächlichen Zusammenhang nicht. Die positive Seite davon ist, dass auch dieses positive Denken, was die Heilung betrifft, im Grunde auch keinen großen Einfluss hat. Und das ist insofern positiv, weil das vielen sehr schwer fällt in dieser Situation. Die machen sich viel negative Gedanken, die haben Angst. Und da kann ich auch erleichtern und sagen, ist egal, auch das interessiert deinen Krebs eigentlich nicht. Also damit verschlechterst du auch nicht den Krankheitsverlauf. Das Klügste, was man machen kann, ist einfach sich an die Anweisungen der Ärzte und Ärztinnen zu halten.
Ja, heute, glaube ich, weiß ich das mehr. Ein bisschen schlummert das immer noch in mir, aber es waren ganz, ganz arge Schuldgefühle. Ich glaube aber, der tief sitzende Glaubenssatz, der sich bei mir von früh auf etabliert hat, war, dass ich eigentlich nicht hier sein sollte und dass ich keine Daseinsberechtigung habe, weil eigentlich Fabian, mein Bruder, hier sein sollte und ich auch für die Trennung meiner Eltern verantwortlich bin, weil wäre jetzt mein Bruder noch am Leben, dann wären sie vielleicht noch zusammen. Und ja, irgendwie habe ich mir selber diese Daseinsberechtigung nie gegeben.
Das ist natürlich stark, weil das ist ja so eine richtig existenzielle Schuld. Bis hin, ich darf nicht leben als Glaubenssatz. Das geht ja noch weit über, ich genüge nicht hinaus.
Mhm. Ja.
Und wenn du das so hörst oder fühlst, ich darf nicht leben, wie geht es dir damit?
Mir wird gerade ein bisschen schwindelig irgendwie. Ich meine schon, dass ich sehr, sehr viel daran gearbeitet habe und irgendwo vielleicht ein Stück weit noch was von diesem Glaubenssatz übrig ist, aber ich das jetzt im Erwachsenen-Ich nicht mehr tatsächlich dem keinem Glauben mehr schenke so. Mhm. Aber es ist einfach noch ein Anteil in mir, was vor allen Dingen auf körperlicher Ebene da emotional dann passiert. So, ja.
Das heißt, auf der Erwachsenen-Ebene weißt du, dass du nicht der Fehler warst, sondern dass deine Eltern Fehler gemacht haben und deine Großeltern.
Ja, ja.
Das ist dir klar.
Ja, also das ist, glaube ich, auch mit mein Hauptproblem, dass ich sehr, sehr viel auf rationaler Ebene weiß und diese ganzen Dinge Loch und Löcher so durchgekaut habe in unterschiedlichen Therapien oder auch anhand deines Workbooks und Meditation und weiß ich nicht was alles. Aber dass es für mich noch einfach sehr schwer fällt, da in die Verbindung mit meinem inneren Kind zu gehen. Rational weiß ich das alles, aber
du fühlst es nicht so.
Nee.
Okay. Jetzt haben wir irgendwie für mich so von der Struktur, wo wir jetzt gerade stehen im Gespräch, eigentlich so zwei rote Stränge. Den einen haben wir jetzt noch nicht ganz zu Ende gemacht, auf den würde ich gerne gleich nochmal zurückkommen. Mhm. Das ist der Zusammenhang von deinen Kindheitserfahrungen und deinem Beuteschema, mhm. auf welchen Männertyp du stehst. Und da, der ist ja im Grunde sehr offensichtlich.
Ja.
Und das andere ist, dass du, obwohl du schon sehr viel gemacht hast und dir theoretisch alles klar ist, noch zum Teil identifiziert bist mit alten Glaubenssystemen wie ich darf nicht leben und ich genüge nicht, ja, und dieser schweren Verantwortung und Schuld, die du als Kind gefühlt hast, dass das einfach noch ziemlich in deinem emotionalen System drin ist, trotz rationaler Erkenntnisse. Das wären für mich die Themen auch, um die du dich am meisten kümmern müsstest.
Ja.
Also so ganz konkret, weil alles andere ist ja nur noch Thema und Variation, aber das ist ja so das Epizentrum, ne?
Ja.
Und du hast jetzt eben auch erzählt, wie du eigentlich geprägt wurdest in Bezug auf Beziehungen mit sehr viel Verantwortungsübernahme. Wie würdest du denn oder was würdest du denn sagen, was bist du wert? Das haben wir schon beantwortet. Da ist ein Gefühl der Wertlosigkeit, bis hin, ich darf nicht leben. Aber was musst du tun, um geliebt zu werden? Die zweite existenziell wichtige Frage. Was würdest du darauf antworten? Was musst du tun, um geliebt zu werden?
Es ist irgendwie eine rhetorische Frage für mich gerade ein bisschen, weil also ich glaube, dass ich halt mein Leben lang für Liebe und Anerkennung kämpfen musste, aber ja eigentlich das ja nicht so sein sollte eigentlich.
Das sagt jetzt wieder dein schlaues, erwachsenes Ich, was natürlich vollkommen recht hat, kämpfen musste, aber sehr spezifisch auch. Du hast ja gesagt, im Grunde war Liebe für dich, so wie du es ganz früh gelernt hast, die anderen glücklich zu machen, in die Verantwortung zu gehen.
Ja.
Zu gucken, wie bist du heute drauf, was muss ich tun, damit du happy bist.
Ja.
Wenn du das jetzt mal innerlich, also auch wirklich auf einer gefühlten Ebene nochmal reflektierst auf deine letzte Beziehung, wie groß ist da die Schnittmenge? Also wie sehr bist du motiviert gewesen durch diese frühe Prägung, dir so einen Typen auszusuchen und auch da die Mutter?
Ja, extrem. Also extrem. Ich habe ihm bei seinem ganzen Unikram geholfen. Er hat sehr viel bei mir geweint. Ich habe ihn getröstet. Er wusste nicht mal, wie man sich ein Spiegelei brät. So habe ihm das irgendwie gezeigt. Habe Geschenke für seine Freunde gebastelt und so. Also ich war sehr engagiert, ja, ihm zu zeigen, dass ich liebenswert bin.
Das war so eigentlich wie bei Mama, oder?
Mhm. Ja.
Ja, was die Toni hier erzählt, dafür haben wir in der Psychologie ein Fachwort und das heißt Parentifizierung. Und Parentifizierung bedeutet, dass ein Kind dauerhaft, also nicht nur mal kurz, Aufgaben und Verantwortung übernimmt, die eigentlich den Eltern zustehen. Und das ist ja das, was die Toni gemacht hat. Also sie hat sich von Anfang an im Grunde unbewusst schon so als Säugling verantwortlich gefühlt für den gestorbenen Bruder, dass sie jetzt sozusagen, so hat sie es wahrgenommen, so hat sie es gefühlt, der Ersatz ist, um die Mama glücklich zu machen. Also sie ist da, das ist ihre Verantwortung, um die Mama glücklich zu machen. Das wäre aber Aufgabe der Eltern, das Kind glücklich zu machen und nicht Aufgabe des Kindes, die Eltern in dem Sinne glücklich zu machen. Das hat sie ja dann auch früh irgendwie so als ihren Auftrag gesehen und als ihre Verpflichtung. Sie hat ja sogar die Verantwortung dafür übernommen, dass die Eltern sich getrennt haben. Das ist aber sehr, sehr typisch für Kinder, die unter Parentifizierung leiden, weil die geben ja ganz früh ihre eigenen Bedürfnisse auf, ihre eigene Bedürftigkeit auch auf und entwickeln ganz viele Schuldgefühle, dass sie irgendwie zu egoistisch sind oder es nicht gut genug machen. Das heißt, diese Kinder sind geneigt, sich für alles und jedes die Schuld zu geben. Das ist eben auch so ein typisches Symptom von parentifizierten Kindern. Und die Toni hat dann ja auch darüber hinaus sich über die Maßen eben angepasst und geguckt, wie ist die Mama heute Abend drauf. Meistens war sie ja müde und gestresst und so weiter, um das alles auszugleichen. Das heißt, die hat sehr, sehr viel Verantwortung übernommen, viel zu viel, die auf Seiten ihrer Eltern gelegen hätte oder liegt. Und dieses Muster hat sie natürlich übernommen ins Erwachsenenleben. Und das können wir ja auch wieder bei ihrer Beziehungsgestaltung feststellen, dass sie sich am sichersten eigentlich da fühlt, wo sie diesen Job wieder antreten kann. Also stützen, helfen, die Hand reichen, damit die Menschen wieder rauskommen aus ihrer schwierigen Situation, wie ihr Freund. Also im Grunde genommen so ein Helfersyndrom entwickelt. Und das ist natürlich bei dem, wie sie aufgewachsen ist, so parentifiziert, psychologisch sehr, sehr naheliegend. Und beim Vater hattest du ein Verlusttrauma.
Ja.
Gehe ich jetzt mal von aus, dass es in der Kategorie Trauma war, ja. Und das ist das, wie du gelernt hast, wie Liebe funktioniert, oder?
Ja.
Ich muss für dich sorgen.
Ja.
Ich bin für dich verantwortlich.
Ja.
Dein Glück liegt auf meinen Schultern.
Ja. Ja, und sobald er sich einmal abgewendet hat, ob bewusst oder unbewusst oder mit Absicht oder nicht absichtlich, ist bei mir eine ganz, ganz große Angst aufgetreten, natürlich. Und
die Verlustangst.
Ja.
Ja, und die dürfte ja auch ganz, ganz tief sitzen, auch durch den frühen Verlust mit deinem Vater.
Mhm.
Und ich denke, dass du dann auch immer Angst hattest, die Mama zu verlieren, auch noch unbewusst als Kind.
Ja.
Ja.
Und mein Körper hat mir sehr, sehr früh schon Signale gesendet. Also mein Körper spricht eigentlich immer sehr gut mit mir.
Mhm.
Nur habe ich da, obwohl ich auch viele Tools kenne auf der rationalen Ebene, habe ich irgendwie noch kein richtiges Tool für mich gefunden, um dann mein Nervensystem zu regulieren, wenn es in so einer Angst ist oder in so einer Unsicherheit, ohne das jetzt irgendwie von meinem Partner dann abzuverlangen, dass er mir jetzt die Sicherheit gibt.
Weiß ja, Moment mal. Da muss man ja auch mal genau hinsehen. Der hätte dir die Sicherheit ja auch nicht geben können. Er hat sie dir ja auch nicht gegeben. Insofern hat dein Nervensystem war ja eigentlich sozusagen auf der richtigen Seite. Die Frage ist eher nicht, wie stabilisiere ich mich neben einem unstabilen Partner, sondern wie stabilisiere ich mich so weit, dass ich mir lieber stabile Partner aussuche.
Ja, okay. Ja. Fair. Also, fair. Ja. Ja.
Weil im Grunde genommen, vermute ich jetzt mal, dein Nervensystem den Braten ja sehr frühzeitig gerochen hat, gesagt, der Typ ist nicht bindungssicher. Hier Verlust, da droht Verlust. Und damit hat es dich ja gar nicht mal so falsch beraten.
Mhm.
Nur du hast die falschen Schlüsse dran rausgezogen, hast ja noch mehr gekämpft, anstatt zu sagen, der Typ ist nichts für mich. Ne? Ich meine, später hast du es dann ja gemacht. Ne?
Obwohl, wenn ich da kurz eingrätschen darf, ich immer noch tagtäglich an ihn denke und mir irgendwie immer wieder die Gedanken aufkommen, oh, ich wünsche, dass er mir schreibt oder soll ich ihm schreiben, obwohl ich auch wieder weiß, es ist absolut nicht das Richtige und ich werde nur wieder im selben Schmerz enden. So, dass ich da irgendwie in diesem Loslassprozess noch nicht so richtig, ja, also halt hab halt noch nicht so richtig losgelassen. Und ich weiß auch, dass es wahrscheinlich ein anderer Schmerz ist und er symbolisiert das halt irgendwie nur, weil es kann ja nichts mit seiner Person an sich zu tun haben, denke ich mir.
Naja, ja. Seine Person ist ja im Moment von deinem Gefühl her und von deiner Chemie her deine Bindungsperson.
Mhm.
Es ist immer so manchmal schwer, was loszulassen, wenn man gar nichts anderes hat.
Mhm.
Und dein ganzes System ist ja auf Bindung ausgerichtet. Im Moment hast du ja keine andere Projektionsfläche für diesen Wunsch als ihn.
Stimmt.
Weißt du? Mhm. Und diese Bindungssehnsucht weiß nicht, worauf sie projizieren soll. Da ist ja eigentlich nur er. Und das Fatale ist ja, und das ist ja immer so in solchen Beziehungen, da werden ja auch viele schöne Erinnerungen sein. Vom Anfang, von großer Leidenschaft und Nähe und wie schön alles war. Das kann dein Gehirn ja auch nicht so schnell vergessen.
Ja.
Und damit natürlich auch der Wunsch, ach, wäre es doch nur so geblieben, und sofort daran anschließend die Frage und Hoffnung, vielleicht kann es ja doch irgendwie nochmal so kommen.
Ja.
Das ist ja schon komplex, also mit diesen Bindungsprozessen.
Mhm.
Das braucht Zeit und es braucht, also ich meine, du bist ja schon auf der reflektierten Seite und auf der Seite, das auch zu verarbeiten. Und aus meiner ganz pragmatischen Ansicht hilft es da einfach auch mal ein paar neue Flirts aufzutun, weißt du?
Mhm.
Dass man merkt, hey, das Leben geht weiter und es gibt auch noch andere Mütter mit schönen Söhnen. Also so, ne? Also dass man auch mal die Gefühle nochmal oder für irgendjemand anders fühlen kann, ne?
Ja. Mache ich auch. Aber es ist so unglaublich anstrengend auch irgendwie. Und ich ertappe mich dann halt auch sehr schnell immer wieder dabei, dann Vergleiche zu ziehen oder so, und bin dann sehr schnell wieder, ja, nicht mehr involviert.
Ja. Dieses Vergleiche ziehen weist wieder darauf hin, dass dein Gehirn nach wie vor ein bisschen Dopamin verseucht ist, weil mal nüchtern betrachtet, hat der Typ doch gar nichts zu bieten gehabt.
Nee.
So, hast du dir das schon mal schriftlich klar gemacht?
Ja.
Also wirklich, du musst wirklich aus dieser Idealisierung rauskommen.
Ja.
Weil das ist eine totale Idealisierung, ne?
Ja. Ja, ich habe sehr viel gejournalt und sehr viele Fakten aufgeschrieben, was alles nicht gut lief und so.
Ja.
Und lese mir das auch immer wieder durch und dann komme ich auch wieder runter so. Aber ja, also ich schreibe jetzt seit auch ein paar Wochen mit jemandem, der aber auch gerade frisch aus einer 11-jährigen Beziehung kommt. Und eigentlich, ich weiß, dass das absolut gerade keine Zukunft mit uns haben wird. Aber ja, es hat in den ersten Wochen mir gut getan, um da einfach auch eine Ablenkung zu bekommen. Mhm. Aber merke jetzt schon wieder, dass es mir jetzt nicht mehr so gut tut, weil ich bekomme einfach nichts auch daraus. So.
Ja. Und ich denke, dass der Punkt ist, dass diese Bindungssehnsucht, der Verlustschmerz, die Verlustangst, das labile Selbstwertgefühl, das ist halt so tief in dir eingespeichert. Und letztlich geht es ja immer um die Emotionen, also ne, dass immer wieder diese alten Emotionen auftauchen. Und da der Selbstwert ja auch irgendwie das Epizentrum von allem ist, meiner Meinung nach, wäre für mich jetzt das zweite Thema nochmal entscheidend.
Mhm.
Nämlich, dieses theoretisch ist es mir klar, dass meine Eltern Fehler gemacht haben, meine Großeltern, aber so richtig tief innen fühlen, dass ich wirklich wertvoll bin und dass ich leben darf, das gelingt mir noch nicht immer so richtig. Und da hilft ja oft die Frage weiter, wenn du mal da ganz tief eintauchst, hat es irgendeinen Vorteil für dich, am Alten festzuhalten? Spür mal in dich. Also oft ist es ja so, wenn man es eigentlich im Kopf klar hat und trotzdem bleibt man so an diesen alten Glaubenssätzen kleben, emotional, dass es da einen versteckten positiven Nutzen gibt, der einem halt vom Kopf her nicht so klar ist, aber der da im Hintergrund arbeitet. Deswegen spür mal in dich, gibt es da einen versteckten positiven Nutzen, am Alten festzuhalten?
Boah, voll schwierig. Ich glaube einfach, dass da eine ganz große Unsicherheit dann ist und ich nicht wirklich weiß, wer ich dann sonst bin und was ich sonst für eine Aufgabe habe.
Also im Grunde gibt es dir Sicherheit.
Ja.
Mhm. Weil das ist das System, in dem du dich auskennst. Und es gibt ja auch ein Stück weit Kontrolle, ne?
Ja.
wenn ich davon ausgehe, dass ich nicht okay bin, wie ich bin und ich anderen helfen muss und Erwartungen erfüllen muss, dann werde ich angenommen, dann weißt du ja, wie es geht.
Ja.
Du musst also nur das und das tun und dann wirst du angenommen.
Ja.
Und deswegen gibt dir das einfach Sicherheit und Kontrolle. Wenn du aber sagen würdest und das auch glauben würdest und das auch fühlen würdest, ich bin gut so, wie ich bin und ich muss eigentlich gar nicht für Liebe arbeiten, dann gibt es sofort die warnende Stimme, Moment mal, das war aber noch nie so. Na, also es fällt dir schwer, dich mit dem Neuen zu identifizieren, also mit dem Sonnenkind, positiven Glaubenssätzen, weil du dann auch ein Stück weit die Kontrolle verlierst über, ich habe den Plan in der Tasche, wie ich andere Leute an mich binde.
Mhm. Absolut. Und mir ist das auch nicht ganz neu, aber ich komme einfach in diese Verbindung nicht rein. Also ich kann das, egal welche Meditation ich mache oder Selbstreflexionsübung oder irgendwie versuche, mich mit meinem inneren Kind einfach irgendwie zu connecten, komme ich in das Gefühl nicht rein.
Ich habe da eine Idee. Mhm. Ich habe da eine Idee. Der Sprung könnte zu groß sein. Weißt du, du hast ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt bist du?
32.
32 Jahre lang sozusagen gelernt, wie Liebe funktioniert und wie Zuwendung funktioniert und was du angeblich wert bist. Vielleicht ist der Sprung einfach zu groß. Vielleicht könntest du in deinem neuen Glaubenssystem den alten positiven Nutzen ein bisschen mitnehmen und integrieren. Was ist dein positiver? Du hast ja schon so viel gearbeitet. Du kommst hier schon ganz durchreflektiert sozusagen hierher. Mhm. Was ist denn so ein guter, neuer, positiver Glaubenssatz, den du dir mal zurechtgelegt hast?
Ja.
Aha, das müsste jetzt aber fluppen hier.
Ja, also ich weiß nicht, ob das halt alles so oberflächliche Sachen sind, wie John, dass ich halt einfach sehr stark bin und
ich bin sehr stark, ist kein halber Glaubenssatz, ja. Ist eigentlich mehr eine Ressource.
Ja, genau, deswegen.
Aber das ist ja schon mal diagnostisch relevant, dass du einerseits so viel an dir gearbeitet hast, sag ich mal, und auf der anderen Seite jetzt nicht einen positiven Glaubenssatz in der Tasche hast. Mhm. Da sieht man aber einfach, wie stark eben auch dein Widerstand gegen das Sonnenkind ist.
Total.
Also das ist sehr interessant, weil immer wenn ich Seminare, ich habe früher auf 2-Tage-Seminare gegeben, einen Tag Schattenkind, anderen Tag Sonnenkind, welches war wohl der stressigere Tag? Der Sonnenkind-Tag natürlich, weil beim Schattenkind haben alle nur genickt.
Ja.
Beim Sonnenkind ja, aber. Das war der viel anstrengendere Tag. Ja. Und das spüre ich jetzt bei dir auch.
Ja.
Aber ich gebe dir jetzt mal einfach einen Beispielsatz an die Hand, weil wir haben ja nur leider dieses eine Gespräch.
Ja.
Und das ist ja dann anders als in einer normalen Psychotherapie, wo man viel, viel mehr Zeit hat.
Mhm.
Also ein ganz wichtiger Glaubenssatz für dich wäre ja, ich darf leben.
Mhm.
Oder? Als positiver Glaubenssatz. Ich darf leben.
Ja. Witzig, ich hatte eben als zweiten Gedanken, ich bin überlebensfähig. Aber das ist ja auch noch ein bisschen negativ behaftet eigentlich. Aber
ich glaube, ich darf leben in all seiner Schlichtheit. Wenn du dir mal gerade fühlst, wie geht es dir damit?
Ein bisschen beruhigt es mich tatsächlich.
Ja.
Ja. Ja, es fühlt sich nicht unsicher an oder gefährlich. Ja.
Und jetzt bräuchtest du einen Zusatz mit und, der so ein bisschen den positiven Nutzen von deinem alten System transportiert.
Wie zum Beispiel, dass
ich gebe. Ja, hast du ein Beispiel?
Dass ich halt empathisch bin und...
Ja, pass auf, genau, sowas in der Richtung. Mhm. Wir nehmen das vom alten System ein bisschen mit rein, damit du nicht ganz so ins kalte Wasser geworfen bist. Zum Beispiel, ich darf leben und ich darf hilfsbereit und empathisch sein.
Mhm. Ja, das resoniert in mir.
Weil dann hast du noch so ein bisschen das mit im Gepäck, wie du es immer gemacht hast, dass du so sympathisch bist und hilfsbereit und die Leute dich dafür mögen und annehmen. Du darfst es noch dabei haben und trotzdem entsteht gleichzeitig was Neues. Mhm. Und dann wäre auch ein wunderbarer Glaubenssatz für dich, ich darf mich abgrenzen. Das ist ja ganz, ganz wichtiger Glaubenssatz für dich. Mhm. Und ich darf mich aber, wenn ich möchte, auch anpassen. Mhm. Ja, dann hast du mehr Wahlfreiheit. Du hast das Alte mit dabei. Mhm. Aber du bist nicht mehr ganz so eingeklemmt, mhm, weil du auch das Neue leben kannst.
Mhm. Ja, das hilft. Es nimmt Druck auf jeden Fall. Ja. Das will ich mir nochmal aufschreiben.
Toni, du bist ja hierher gekommen, wirklich schon auch mit ein bisschen größerem Päckchen. Ne? Mhm. Weil die Prägungen, die du da hast, die sind ja schon was, ja. Die, mhm, sind ja schon tief. Und du hast ja auch schon Psychotherapie gemacht. Ich weiß nicht, bist du aktuell noch in einer?
Nee, ich finde keine.
Ah, okay.
Suche seit 2 Jahren.
Ach je.
Ja.
Ach, ist ja furchtbar.
Horror,
ja. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass wir zwei die Punkte, wo du jetzt erstmal dann, wenn du keine Therapeutin hast, erstmal alleine weiterarbeiten darfst, kannst, ist wirklich an diesem Kern Selbstwertgefühl, das ist das Epizentrum von allen. Wenn sich das verbessert, mhm, und da merke ich ja allein, dass du keine positiven Glaubenssätze eben parat hattest, dass du da irgendwie noch nicht so dran warst wie vielleicht an anderen Sachen. Also auch wirklich guckst, was kann ich dem im Gegensetzen, weil im Kopf ist dir ja schon vieles klar, mhm, dass du die Erlaubnis gibst zu leben. Mhm. Also dass du an diesem Thema dran bleibst und ein bisschen den positiven Nutzen vom alten System mit rein integrierst, sodass du das Gefühl hast, du musst jetzt nicht völlig ins kalte Wasser springen. Mhm. Und damit einhergeht natürlich auch dieses Beuteschema. Das ist ja 1:1 das, was du gelernt hast.
Ja.
Das wird sich damit aber mit bearbeiten, weil dieses Selbstwertgefühl im tiefsten Inneren, das strahlt ja auf alles aus. Mhm. Wenn du das veränderst, verändert sich auch automatisch dein Beuteschema. Du wirst einen anderen Blick auf Männer haben.
Ich frage mich manchmal, ob es denn aber so möglich ist, wirklich seinen Selbstwert so sehr zu transformieren oder zu steigern. Oder ob da nicht immer, das, ja, weil ich meine, es ist, wie du gesagt hast, ne, 32 Jahre, dass ich jetzt so gelebt habe, dass es ja jetzt nicht von heute auf morgen. Und wie gesagt, ich versuche da ja auch schon wirklich lange dran zu arbeiten. Und dann stellt sich halt gleichzeitig mir die Frage, ob ich jemals in der Lage bin, eine gesunde und stabile Beziehung zu führen.
Davon gehe ich eigentlich fest aus. Mhm. Sonst könnte ich meinen Beruf ja gleich an den Nagel hängen. Dann bräuchte ich auch nicht die Bücher zu schreiben.
Das,
also,
stimmt.
Vielen Menschen gelingt das ja. Und wenn es dir bislang nicht gelungen ist, dann weil es tief sitzt, aber auch vielleicht, weil der positive Nutzen noch nicht genügend integriert wurde, mhm, ins Neue.
Ja.
Da würde ich dranbleiben in deiner persönlichen Arbeit.
Ja.
Wie viel Sicherheit dir das Alte bislang gegeben hat.
Ja.
Und dann mal kleine Schritte machen in Richtung was Neues mit Freundinnen. Dich da ertappen, wenn du alte Muster lebst, also ja sagst, obwohl du nein meinst, vielleicht nicht wirklich ganz authentisch bist, ja, also dass du einfach mal mit sicheren Bindungsmenschen, mhm, nicht mit unsicheren, die werden dich immer enttäuschen, mit sicheren Bindungsmenschen, ich hoffe, du hast welche,
ja,
mal neue Verhaltensweisen ausprobierst, die du dich normalerweise vielleicht nicht so trauen würdest, also noch ein bisschen offener mit Freundinnen zu sagen, was dir gefällt, was dir nicht gefällt.
Das habe ich aber tatsächlich. Mhm. Also besonders in den letzten 5 Jahren habe ich da, mhm, sehr, sehr viele Grenzen gesetzt, weil ich da auch gemerkt habe, oh, ich werde von vielen ausgenutzt oder ich gehe über meine Grenzen oder kann nicht wirklich ich sein. Und da sind wirklich gute Freundinnen geblieben, wo ich das auch äußern konnte und jetzt inzwischen da mich komplett nackig machen kann vor ihnen. Und
ja, das sind heilsame Beziehungserfahrungen. Total, ja. Solche brauchst du, ne? Heilsame. Ja. Und dann pendelt sich das dann auch dann irgendwann ein bisschen aus ein. Also manchmal ist man, wenn man so anfängt, Grenzen zu setzen, geht man manchmal auch so ein bisschen übers Maß hinaus. So, und dann pendelt sich das auch wieder gut ein. Mhm. Also diese schöne Mischung aus Anpassung und Abgrenzung, ne? Genau, also das ist ja das, was du brauchst, so heilsame, sichere Bindungserfahrung.
Ja.
Und das kann eine Therapie gut leisten, aber bei Freundinnen kannst du auch schöne Erfahrungen machen oder dass du im Job Sachen ausprobierst, also dass du einfach erlebst und erfährst und damit auch fühlst, ach, es geht auch anders. Mhm. Es geht auch unter der Bedingung, dass ich selber bin.
Ja.
Wie geht's dir jetzt mit dem Gespräch?
Viel klarer auf jeden Fall. Ich war davor in so einem kompletten Overload an Chaos im Kopf irgendwie. Es ist manchmal ja irgendwie in Anführungsstrichen so simpel, so die das, was eigentlich auf der Hand liegt, aber es dann im Alltag zu integrieren, ist dann natürlich nochmal die Kunst oder die große Arbeit, aber es hilft mir auf jeden Fall extrem, um da diesen großen Druck rauszunehmen. Ich muss jetzt die Riesentransformation machen und Glaubenssätze bilden, die ich aber nicht fühlen kann, weil ja, da hat es einfach immer dran gescheitert. Ich habe so viele positive Glaubenssätze umschrieben oder die negativen umschrieben, aber ich habe es halt nicht gefühlt, weil es zu unerreichbar irgendwie für mich war.
Deswegen macht die Neuen in einer kleinschrittigeren Arbeit.
Ja.
Und ganz wichtig, und ich glaube, das haben wir in diesem Gespräch erarbeitet, fokussiere dich auf das wesentliche Thema. Verlier dich nicht, auch im Journaling nicht, verlier dich nicht auf zu vielen Nebenschauplätzen.
Mhm.
Und das wichtigste Thema sind deine tief eingegrabenen Glaubenssätze und das, wie du gelernt hast, wie Beziehungen funktionieren. Das geht ja damit einher, deine Selbstschutzstrategien, ne? Also Anpassung, hier helfen ne? Und so weiter. Das sind ja so deine Haupt-Selbstschutzstrategien, ist die Anpassung, Harmonie, Liebe und anderen Leuten irgendwie zu helfen, hilfsbereit zu sein. Ne? Fokussiere dich einfach wirklich darauf. Mach das zur absoluten Prio, weil der Rest wird sich damit erledigen.
Mhm.
Der Rest ist es immer nur Variation vom Thema.
Mhm. Ja. Danke.
Okay.
Ja, vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Danke dir für deine Offenheit.
Ja. Wow.
Ja, das war ein schönes Gespräch mit der Toni. Natürlich auch für mich immer fordernd, wie immer in diesem Format, wenn Menschen eben doch mit wirklich komplexen Problemen und belastet hier hinkommen. Und ich habe eben nur diese eine Stunde oder wie auch immer, also jedenfalls nur diese eine Sitzung Zeit. Aber ich glaube, wir haben ganz gut den roten Faden gefunden, weil es ist ja doch immer wieder so, dass dieses Selbstwertgefühl das Epizentrum für alles ist. Und ich glaube, wenn die Toni jetzt da fokussiert bleibt und wirklich an ihren Glaubenssätzen dranbleibt, beziehungsweise auch nochmal ganz tief reflektiert und fühlt, warum es ihr auch was bringt, am Alten festzuhalten, dass sie da wirklich dann auch gute Fortschritte machen kann. Auf jeden Fall ist das alles, was ich ihr von Herzen wünsche. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, wie es der Toni seit unserem letzten Gespräch ergangen ist. Hören wir mal rein.
Hallo, liebe Steffi. Ich bin immer noch richtig beseelt und dankbar für die Erfahrung, die ich bei euch machen durfte und vor allen Dingen auch dankbar für dieses wertvolle Gespräch. Ich bin mit so vielen Fragezeichen und mit so einem richtigen Chaos im Kopf
in das Gespräch gegangen, weil ich irgendwie auch nicht so richtig wusste, wo fange ich an, wo höre ich auf, weil alles irgendwie so miteinander verwurstelt ist. Und eigentlich mein sehnlichster Wunsch nach einer Beziehung oder nach einer gesunden, stabilen Beziehung doch im Fokus stand. Und ich aber teilweise auch schon so den Glauben verloren habe, dass ich jemals dahin kommen werde, weil da einfach zu viele Probleme bei mir sind. Aber das hat Steffi echt voll gut mit mir so ein bisschen auseinandergerupft und da ganz schnell so einen roten Faden gefunden und die Kernprobleme herauskristallisiert und mir echt nochmal den Mut gemacht, dass ich nicht verloren bin und auch ich eine gesunde und glückliche Beziehung führen darf und vor allen Dingen aber auch mit mir selber und mir da echt nochmal gute Tools an die Hand gegeben, um meinen eigenen Selbstwert zu stärken und meine Glaubenssätze umzuprogrammieren. Und da werde ich mich jetzt auf jeden Fall dran setzen. Das hat mir sehr viel Druck und Chaos auf jeden Fall im Kopf genommen. Und bin, wie gesagt, sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung.
Und das war's dann für heute mit Stahl aber herzlich und ich freue mich auf dich das nächste Mal. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Ann Groß.